Ja, herzlich willkommen bei Made in Germany, der Whisky-Podcast mit Marc und
Whisky Jason.
ja, wir haben vor, einmal im Monat alles an News, an Neuigkeiten rund um den deutschen Whisky, also neue Abfüllungen, Neuigkeiten, alles so aus der deutschen Whisky-Szene plus Hintergrundinfos euch zur Verfügung zu stellen. Und in diesem Monat geht es unter anderem um den Verband der deutschen Whiskybrenner und wunderbare Neuerscheinungen in Deutschland.
Ich freue mich.
Und ich mich auch, Jason. Das gibt mit Sicherheit ein spannendes Format und ich denke, wir können da das ein oder andere an Neuigkeiten, ja, ins Land bringen. Was es hier im Land Neues gibt, wird manchmal doch irgendwie vergessen oder nicht ganz so wahrgenommen.
Gerade bei deutschem Whisky, das ist ein bisschen ein Stiefkind auch in Deutschland. Also Scotch Whisky natürlich, Irish Whisky, ein bisschen Bourbon, aber wirklich hier deutsche Whisky im Vordergrund zu stellen, da freue ich mich sehr, dass du hier mitmachst, auch bei diesem Podcast. Und gerade unser Titel jetzt hier, Made in Germany, finde ich ganz cool. Eine der allerersten jetzt hier Brennereien, die ausschließlich tatsächlich auch dann da Single Malt gebrannt hat, war da unten in Bayern Sliers. Und die haben
Ja,
was Neues
genau.
rausgebracht, diese Oktoberfest Edition 2021. Was sagst du
Genau.
nun dazu?
Nun, also ich habe den aktuell direkt hier noch einmal eingeschenkt, um den live mit zu verkosten. Eventuell kannst du mal ganz kurz ein paar Daten und Fakten nennen, während ich mir den noch einmal kurz kredenze.
Okay, so viele Fakten habe ich hier ehrlich gesagt nicht. Ich habe 45% Alkoholgehalt und ich habe einen Preis von 84,90 €, allerdings für eine 0,7 Liter Flasche. Ich verstehe noch nicht ganz, was unterschiedlich ist an dieser Oktoberfest von vielen anderen Dingen, die bei Sliers erhältlich sind für 20 oder 30 € sogar auch günstiger. Also vielleicht lieber mit dem Standard anfangen, als so mit einer teuren Sonderedition. Was sagst du?
Also, ich kann den Namen so auf den ersten Schluck definitiv wahnsinnig gut nachvollziehen, weil der ist extrem, ich finde den extrem malzig. Also, wenn ich mir so ein typisches Oktoberfestbier gerade im Moment traumhaft vorstelle, dann muss ich sagen, dann kommt dieser. Ja, dieser bierige, malzige Geschmack kommt, finde ich, sehr schön rüber. Geschmacklich ist er toll. Für mich dürfte er eventuell ein bisschen mehr Bums haben. Er ist sehr trinkgefällig mit den 45 Volumenprozent.
Und es ist Single Malt aus Deutschland, ja?
Genau, da Preis-Leistung, weißt du ja selber, ist immer so leider noch ein bisschen so unsere Achillesferse für den deutschen Whisky. Teilweise ist es dann, weil irgendwelche wirklich vielleicht auch hier Namen verwendet werden oder auch nicht.
Oh, stimmt, das könnte möglicherweise Lizenzgebühren sein für Oktoberfest, wobei in Amerika benutzt jeder diesen Begriff, keine Ahnung.
Und natürlich, wir haben hier dann auch wieder Limited, was natürlich wieder ein bisschen was dazu kostet. Grundsätzlich sind die Sliers nicht gerade die günstigsten deutschen Whiskys. Qualitativ kann ich sagen, wem Sliers schmeckt, dem schmeckt der hier mit Sicherheit auch. Und wer Sliers mal probieren möchte, kann mit diesem hier, glaube ich, auch nichts falsch machen. Ich würde mir einfach vielleicht vorab ein Sample besorgen und dann entscheiden, ob er für mich knapp 85 € wert ist.
Super, dann gehen wir einfach mal weiter, denn wir haben viele verschiedene Neuabfüllungen, die auf dem Markt jetzt in der letzten Zeit rausgekommen sind. Und
Genau.
das wäre zum Beispiel bei Aylesbury. Viele Leute kennen das, früher war es Glenelg, darf nicht mehr so genannt werden. Und jetzt Aylesbury. Und da sind drei Abfüllungen. Wir fangen erst einmal mit Cream Cherry Cask, 8 Jahre alt, 2012 bis 2021, 49,9%, also 0,7 Liter Flasche, aber dafür sogar für 94,90 €. Da ist schon sehr, sehr süffig. Was sagst du dazu?
Also, ich muss ehrlicherweise gestehen, den konnte ich bisher noch nicht probieren. Aber ja, hier haben wir dann ja im Prinzip schon wieder das ähnliche Thema. Bei 49,9 Volumenprozente, 94 €. Puh, ja, also ich mag die Sachen, die Anna da abfüllt, fast alle sehr, sehr gerne. Und die ich nicht sehr, sehr gerne mag, mag ich gerne. Aber Das ist dann natürlich schon irgendwo eine Hausnummer. Wenn schlussendlich soll das nicht mit dem schottischen Pendant verglichen werden. Andererseits ist es natürlich so, wir machen hier ja auf einer Ebene Produkte und somit muss ich das dann am Ende wieder vergleichen. Und wenn ich mir dann vorstelle, was ich da für den Preis dann doch eventuell aus Schottland von meinen Lieblingsbrennern bekomme, puh, dann wird es schwierig, ja. Dann muss ich schon einen ordentlichen Faible haben. Aber ich glaube, du hast ihn schon mal probiert, oder?
Sehr süffig, sehr schön. Für mich ist oft Isleburn überfrachtet, aber manche Leute mögen das. Ich beschreibe es immer wieder so, wenn wir Lautstärke hätten, also auch bei Podcast, ich könnte natürlich auf 10 oder 11 gehen und übersteuern, und das ist manchmal, wie das so ist. Also die liebe Anne benutzt tatsächlich immer wieder diese First Fill Fässern, und ein Cream Cherry ist tatsächlich dieses PX, also oder Oloroso mit einem Schuss von PX dazu. Also eine interessante Sache, und viele Leute haben das bisher noch nicht gehabt. Ja, wir gehen einfach weiter zu Elsburn Wayfair Batch Nummer 2. Also wir haben da allerdings 57,9%, also zu schwach darf das für dich nicht sein. Und
Nein.
das ist praktisch der damals der Journey in Fassstärke für 70 Euro. Also das
Okay.
finde ich halbwegs gut. Ich mache diese
Ja.
leckere Zusammensetzung von verschiedenen Fässern.
Was ich jetzt auch hier von Zahlen, Daten, Fakten wirklich auch als ja im Prinzip faires Produkt darstellt, ja, für 70 Euro eine schicke Fassstärke im Prinzip, das macht eigentlich Lust, dann diese Flasche auch mal zu kaufen und zu probieren.
Ja, genau. Und last but not least hier vom Elsburn möchte ich einfach nur erwähnt haben, dass es auch der Marsale Cask Batch Nummer 2 gibt, auch denn da 70 Euro für 46%. Nummer 2 habe ich nicht verkostet, Nummer 1 schon. Ich fand das sehr lecker. Sehr viel Wumms.
Genau, 69,50 waren das
Ja.
für 46 Volumenprozent, genau. Ja, also ich finde natürlich diese Süßwein- oder Dessertwein-Geschichten immer interessant und Marsala kann gut, kann aber auch schlecht. Also ich hatte das auch schon, wie du jetzt beschrieben hattest, dass es halt wirklich nach Marsala mit Whisky schmeckt und nicht nach Whisky aus einem Marsala-Fass. Und
Ja, lustig, oder? Manchmal.
wenn sich das nicht zu 100% angenehm verbindet, dann ist es manchmal einfach, ja, nicht schön komponiert, nennen wir es einfach so.
Wobei bei Elsburn habe ich das noch nicht gehabt. Also da war schon Whisky schön mit dem Süßwein hier vermählt. Also eine gute Sache. Kann ich echt einfach in diese Richtung blind empfehlen, da ich Batch 1 schon mal hatte. Nun gehen wir weiter. Rothaus, Mensch, also irgendwas mit
Genau.
Black Forest Highland Cask. Ich bin schon verwirrt. Erzähl mal.
Ja, im Prinzip mit Rothaus, also man kommt immer näher an mein Heumat, ja.
Oh
Also
yay!
wir sind hier im baden-württembergischen beziehungsweise im badischen Teil von Baden-Württemberg, im Schwarzwald bei der Rothaus Brauerei und Brennerei. Das Produkt wird ja von Kammerkirsch für Rothaus destilliert. Und bei dem Black Forest Highland Cask Finish Edition 2021 haben wir 46 Volumenprozente, der halbe Liter für 56,90. Und den habe ich tatsächlich schon probieren dürfen, da ich für Kammerkirsch in Berlin auf der Messe war und durfte den dort auch ausschenken. Und da ist es halt so, ich finde nur eins schlecht oder nicht passend und das ist der Name.
Absolut. Also der Fass kommt nicht aus dem Highland. Was
Durch
hat
das,
Highland da zu suchen,
genau,
Leute?
durch das, dass es Highlands eben schon im Whisky-Jargon gibt, ist das ein bisschen irreführend, weil das war auch immer die Frage der Gäste, aus welcher Brennerei in den Highlands kommt denn dieses Fass? Nein, es ist einfach aufgrund der Höhenlage im Schwarzwald gedacht und oder wo er destilliert destilliert und gelagert wurde. Und hier wurde wirklich eine Schwarzwälder Eiche gefällt und dort dann dieser Whisky nachgelagert. Und wer halt wirklich auf Eichenaromen, Tannine, auf diese Würzigkeit vom Holz steht, der ist hier definitiv zu Hause. Und da ich das gerne mag, weil ich es einfach auch spannend finde und weil ich diesen Heimat deutscher Whisky, deutsches Fass, deutsche Geschichte dann hier einfach so hundertprozentig wiederfinde, finde ich auch den Whisky toll. Ja? Also the story behind ist interessant und der Whisky ist lecker, nur beim Namen. Da
Also
hätte.
Roadhouse, Black Forest, Cask Finish, perfekt.
Ja.
Also es Black Forest, man hat schon einen Ort da drin. Warum zwei verwirrende Sachen zusammenmischen? Also hast du was gemerkt, dass dieses auf dem Berg sein, das hat auch schon Slyers gemacht, auch mit den Edition davor. Gibt es da wirklich einen Unterschied, deiner Meinung nach?
Also ich möchte jetzt grundsätzlich behaupten, dass das bei uns vermutlich in unserem Breitengraden nicht zu 100% für einen Endkunden rausschmeckbar wäre. Ja, ich glaube, da geht es auch mehr so um das Storytelling und dass man einfach mal was anderes gemacht hat. Das ist ähnlich wie die Whiskys, die hier auf dem Bodensee rumgeschippert sind. Ja, es ist natürlich immer, man muss da ja auch sehen, man kann das Whisky-Thema nicht neu erfinden, aber man muss halt einfach eine Story drumherum finden. Und ich glaube grundsätzlich nicht, dass sich das so wahnsinnig klar darstellt. Und durch das, dass hier ja auch ein anderes Fass verwendet wurde, hast du keinen schönen Vergleich. Ja, das wäre jetzt interessant, gleicher Brand, gleiche Fassart, einmal unten, einmal oben gelagert.
Aber da sind wir gern schon nerdy, wenn wir es wollen,
Ja.
oder?
Und da gibt's dann andere Geschichten, wo ich sage, okay, hier merkt man wiederum eine klimatische Veränderung oder wenn es halt wirklich weit nach oben geht, dann merkt man schon durch die ja, chemisch und physikalischen Geschichten, dass sich hier was anderes tut als im tiefen Land dann oder in der Brennerei oder in einem Bergwerk, ja, was es ja auch gibt. Von dem her. Ja, ich glaube, es ist mehr so ein bisschen halt, um ein gewisses Storytelling zu erzeugen, dass man einfach drüber sprechen kann, so wie wir es heute machen.
Super. Also Rothaus hat tolle Sondereditionen in der Vergangenheit rausgebracht. Also bisher war ich seltenst enttäuscht davon. Ja, da muss ich auch mir ein Sample oder eine Flasche besorgen und selbst dann probieren. Wir gehen einfach weiter jetzt hier zu unserer nächsten Brennerei, denn die haben auch gleich drei Sachen auf einmal rausgebracht. Das ist Galores, ja. Also das sind die
Genau.
Brüder. Magst du ganz kurz erzählen, welche zwei Leute dahinter sich verbirgen?
Ja, wir haben hier im Prinzip die Brennerei Hinrich mit dabei und die haben mit ihrer Gilors Whisky Marke schon viele Dinge probiert in Deutschland und das finde ich ganz interessant, weil einer der beiden Brüder, der Ralf, mit dem stehe ich in engem Kontakt und durfte auch hier an den Abfüllungen, ich sag mal, im Hintergrund etwas mitwerkeln.
Also mit dir habe ich doch die richtige Person erwischt, glaube ich, jetzt hier, um über deutsche Whisky hier zu reden. Das
Ohne
finde ich super.
hier irgendwie noch einen Pokal abräumen zu wollen, definitiv nein. Aber wir hatten einfach vorher drüber gesprochen. Er hat mir die Idee erzählt, was er denn da vorhat. Und ich konnte es mir nicht zu 100% vorstellen. Und somit hat er mir dann ein paar Samples zukommen lassen, auch in verschiedenen Alkoholstärken. Und die haben wir dann miteinander verkostet und konnten dann eben ja die Rezeptur ein bisschen verändern, ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen weniger davon. Und auch bei den Volumenprozenten ging es ein Stück nach oben. Und so entstand einer, nämlich der Sherry Duett, den es aktuell gibt mit 46,4 Volumenprozente. Der wurde auch in 0,5 abgefüllt, ist aktuell, sind 576 Flaschen erhältlich für 79 Euro. Du weißt da ja
Sehr
auch ein
gut.
bisschen was drüber.
Und da gibt es auch dieses Vatting-Prinzip, also eine Vermählung von einer
Genau.
Reifung aus PX und einer Reifung aus Oloroso. Und wie alt? Ungefähr 7 Jahre oder kann man das nicht so sagen?
Die wurden 13 und 14 destilliert und dann im Mai 21 hatten die dann ihr Abfülldatum und ja, somit mit 7 Jahre. Direkte Reifung und dann eben, wie du schon gesagt hattest, das Wetting, Peaks und Olo in ja, schöner, leckerer, runder Form. Die etwas höheren Volumenprozente tun dem wirklich gut.
Sagt der
Der
Mann, der mitkreiert hat. Finde ich sehr schön. Sehr
der
gut. Also 40 kann manchmal ein bisschen lasch sein. Also
ja.
jetzt hat man mehr Aromen und so weiter. Das war eine nicht getorfte Whisky, richtig?
Genau.
Und dennoch schmeckte ich ein kleines bisschen so diese typische Rauchgummi, verbrannte Gummimomente da raus. Also der Sherry
Okay.
war schon im Vordergrund, aber bei Gelos und ich, wir sind noch keine, also mit Rolf verstehe ich mich sehr gut, aber mit der Whiskys bin ich bisher noch nicht so richtig warm geworden. Es gibt auch eine Peated mit Madeira,
Ja.
59 Euro, auch da 436 Flaschen. Man merkt, dass es wirklich ein Wertinger 2. Vielleicht sogar nur eine, wenn es 0,5 Liter Flaschen sind, ein einziger Fass, der abgefüllt wurde, Dezember 2016 destilliert, Mai 2021 hier abgefüllt, also gut 5 Jahre, denn da hat das auf dem Buckel. Kam für dich diese Madeira gut stark durch?
Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich mag Ralphs Unpeated Whiskys. Mit dem Peated stehe ich nach wie vor noch auch auf Kriegsfuß,
So stark wollte ich es nicht sagen, aber danke.
weil Ralph weiß das, wir sprechen da ganz, ganz ehrlich drüber. Ich habe hier eben immer so diesen verbrannten Gummiölwerkstatt sehr extrem und der ist mir immer ein bisschen too much, ja, ein bisschen overloaded, was diese Peated-Aromen anbelangt. Und bei dem Madeira ist das durch die Süße etwas abgeschwächt. Also das ist ein bisschen so Zuckerbrot und Peitsche. Der haut dir immer wieder das Peat um die Ohren und versöhnt dich dann gleich wieder mit der Süße. Dann kommt aber das nächste Peat oder Rauchwerkstatt. Öl-Dreck-Aroma, ja, wo ich dann sage, puh, okay, das ist immer so ein Wechselbad der Gefühle mit dem. Also ganz spannend, ich weiß, dass der absolute Fans hat und für die ist der mit Sicherheit auch spannend und richtig. Wer nicht auf Peat bzw. die von mir genannten Aromen in der Richtung steht, dann lasst gleich die Finger weg, dann sind die 59 Euro leider too much.
Okay. Und es gab auch noch eine Peated-Variante, jetzt hier auch 0,5, also 54,9% Alkoholgehalt bei 99 Euro. Das ist
Genau.
nicht unbedingt günstig, aber auch da gab es nicht so viele Flaschen davon. Joa, 256, wie du gesagt hast, wer wirklich die
Das
volle Ladung haben will, ist da genau richtig.
finde ich wiederum interessant, weil der Peated in Fassstärke, also das ist im Prinzip der normale Peated unverdünnt. Und den finde ich aktuell spannender und auch interessanter als die normale Variante, weil gerade durch die Verdünnung, die der normale Peated hat, kommen diese Aromen, die mir nicht zu 100% gefallen, etwas prägnanter rüber. Der etwas stärker volumenprozentige wäscht das ein bisschen mehr weg und hat dann doch ein bisschen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr Rohbrand-Geschmack für mich noch mit drin. Und den wiederum finde ich wirklich passabel.
Ja,
Genau.
okay. Alle drei habe ich auch verkostet jetzt hier vor der Sendung. Und ich muss sagen, von den drei, der Fassstärke hat mir am besten tatsächlich auch gefallen. Also von daher sehr gut. Also wir sind uns da übereinstimmend. Allerdings ein bisschen Konkurrenz, ein bisschen so gegensätzliche Meinungen dürfen bei uns sein. Dann gehen wir
Absolut.
weiter. Also St. Kilian hat eine Signature Edition 7 mit Sherry-Fässern rausgebracht. Das war hauptsächlich Oro Loso und PX. 51,7%. Echt toll gemacht. 0,5 für 42, 44,90. Also fast ausverkauft jetzt schon. Und jetzt schon sind 8 und 9 angekündigt. Wahnsinn, was denn da St. Kilian alles dann macht. 10 wurde schon irgendwo auch in der Zukunft schon erwähnt, dass es den auch noch geben sollte hier von dieser Signature Edition. Ja, ich fand dieses Seven einfach Schoko, lecker, süffig, schön. Also ich muss wahrscheinlich noch eine Flasche für mich irgendwo irgendwie organisieren.
Ja, ich bin gespannt, denn 7, 8 und 9 hatte ich alle noch nicht. Ich habe aber das Tasting-Set von vergangenem Wochenende. Da hatten wir eine Familienfeier, darum konnte ich am Tasting leider noch nicht live teilnehmen. Ich werde das jetzt diese Woche noch nachholen und bin dann gespannt, was da rauskommt, weil für mich war auch das Six ein bisschen die schwächere Variante in der
Das war dieses
Signature-Reihe.
Spätburgunder, oder? Fränkisch?
Ja, und die, ja. Ich meine, es bei so vielen verschiedenen Fässern, die ja in der Signature-Reihe schon verwendet wurden, ist ja auch klar, dass mal was dabei ist, was einem persönlich nicht gefällt. Grundsätzlich ist das alles ordentlich gemachter Whisky. Da müssen wir
Ja.
uns nicht mehr drüber unterhalten und auch nicht diskutieren. Whisky machen können die Jungs bei St. Kilian. Ob es immer mein Geschmack ist oder nicht, das ist dann hier die Frage. Und ja, da gibt es halt welche, die sind ein bisschen besser und welche, die passen mir nicht ganz so. Was ich natürlich gespannt bin, ist, ich hoffe, die Signature-Reihe wird nicht sowas wie die Abschlusstournee des Scorpions, eine Never-Ending Story.
Ja.
Ich dachte eigentlich mal, dass es nach dem Seven aufhört. Jetzt
Ich
sind wir dann
auch.
schon, jetzt sind wir schon bei Nine. Ja, also
Ja.
werden wir sehen, ob es auch noch zweistellig wird oder
Doch,
ob es
eindeutig
dann,
wurde mir gesagt,
ja.
aber mir wurde auch gesagt, dass es nur sieben sein soll. Gut, apropos St. Kilian, also gerade bei dieser berühmten jetzt hier Tasting gab es diese Ankündigung, dass Bud Spencer, was absolut der Renner geworden ist, der
Ja.
Nicht-Getorfte und der Getorfte jetzt plötzlich nicht mehr hundertprozentig Made in Germany ist, sondern tatsächlich nur noch 18% Made in Germany sein wird. 82% kommt von Made in Irland. Das ist krass, oder?
Absolut. Ich denke, da wird es, also jetzt einfach nur meine bescheidene Meinung dazu. Ich denke, dass es zwei Gründe dafür gibt. Einmal natürlich, dass der Bud Spencer wirklich, ja, wie Bud Spencer voll eingeschlagen hat.
Ja, läuft, läuft und
Ja,
verkäuft.
er steht ja auch überall im LEH, also in den Einzelhandelsmärkten. Ich glaube, bei Edeka, Rewe und so weiter ist er mittlerweile gelistet. Und dementsprechend hat man natürlich auch ein breites Publikum. Das Etikett mit Bud Spencer spricht die breite Masse an. Und ich glaube, St. Kilian kommt jetzt in das Problem, dass sie irgendwann ja auch mal noch alten Whisky verkaufen möchten und den nicht nur in diesen, ja, ich sag mal, günstigen Einsteiger St. Kilian Bud Spencer hier verbauen möchten. Somit müssen sie zwangsläufig irgendwas zukaufen, sonst haben sie irgendwann keinen Whisky mehr, um alten Whisky zu produzieren. Und natürlich wird vermutlich der Spirit aus oder der Whisky aus Irland etwas günstiger in der Herstellung sein, weil man dort auf eine größere Masse zugreifen kann.
Ja.
Ein
Also
Schelm,
Great Northern
wer
Distillery, wo es
Böses.
produziert wird,
Ja.
produziert irgendwie, ich glaube, das ist um die 20 bis die 30-fach von dem, was in St. Kilian produziert werden kann. Also,
Und
ja.
da ein Schelm, wer Böses denkt, schlussendlich machen alle natürlich Whisky mit Liebe, aber am Ende des Tages, um zu leben und zu überleben und auch einfach einen Gewinn einzufahren. Und dann kommen hier ab und zu wahrscheinlich auch mal einfach finanziell rationale Entscheidungen und das hört sich für mich stark danach an.
Absolut. Also nochmal ganz kurz, alles was St. Kilian ist, wo der Name St. Kilian draufsteht, ist 100% made in Germany. Allerdings Bud Spencer ist nur eine Untermarke von diesem Konzern. Und
Genau.
diese Bud Spencer wird in der Zukunft tatsächlich ein, ja, keine Ahnung, was das ist. Das ist eine europäische, italienische, durch die Amarone-Fässern und durch die irische Zutaten, eine, ja, eine europäische Whisky, ja, par excellence, wer
Hast
weiß.
du
Gut.
ihn schon probiert, Jason?
Nein, nein, sorry. Aber ich wollte darüber reden, aber ich warte noch auf meinen, ich kaufe mir eine Flasche und ich mache ein Video dazu, ja?
Dann bin ich auch sehr stark gespannt, wie er sich geschmacklich verändert oder ob sie das mit dem neuen Rezept wirklich hinbekommen, dass er zumindest sehr, sehr ähnlich schmeckt.
Keine Ahnung, da schauen wir mal, was auch unsere Zuschauer dazu sagen. Also wir gehen
Genau.
weiter zu einer Art Bourbon, der hergestellt wurde jetzt hier in Deutschland. Ein Corn Whisky. Also Bourbon
Genau.
darf nur in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, aber Corn Whisky darf überall. Was ist das?
Also, wir haben hier auch von einem, ich sag mal, Newcomer am Whisky-Markt, die jetzt ordentlich durchstarten, die Dollerupper Distillery, die ganz oben im Norden Schleswig-Holstein sitzen. Und dort eben jetzt unter anderem auch diesen Kornwhisky anbieten.
Also zwischen Kiel und Flensburg, also ganz, ganz
Genau.
oben, ja.
Ich bin noch unbedarft, bis auf einen. Ich habe den Malt Whisky schon mal probiert vor längerer Zeit und fand den ganz spannend. Also der Weg ist in die richtige Richtung auf jeden Fall. Den Kornwhisky habe ich noch nicht probiert. Ich habe ihn aber hier vor mir im Glas und werde den nebenher dann mal noch probieren. Denn ich warte eigentlich noch auf ein schönes Tasting mit Simple Sample. Dort möchten die sich vorstellen, haben aktuell noch wenig Whisky. Deshalb ist es ein Rum- und Whisky-Tasting. Ich bin gespannt, was sie da so im Angebot haben und natürlich auch, was dann später mal kommen mag. Falls du ein bisschen was erzählen möchtest, dann würde ich nebenher mal ganz kurz einen kleinen Sipp nehmen.
Leider habe ich nichts mehr zu erzählen, denn ich habe auch kein Sample bisher davon gehabt. Also ich kenne die Distillerie nicht. Also was ich tun würde, wäre jetzt hier zu unserer Fokusthema zu gehen. Und das wäre jetzt hier unser Verband Deutscher Whiskybrenner. Und dann reden wir darüber, während du vielleicht verkostest. Am Ende kannst du uns noch ein bisschen Tasting-Notes geben. Was hältst du davon?
Ich finde das sehr gut, aber ich kann dir schon Quick Notes
Mach
liefern.
mal.
Hätte ich definitiv nicht erwartet. Er ist sehr, sehr blumig, fruchtig in der Nase und natürlich sehr süß, also so buttrige Süße. Ich hätte den definitiv aber nicht auf irgendwie Corn Whisky getippt. Das riecht fast so ein bisschen wie dieser Rose Rye von Stork. Ja, also durch diese blumig-fruchtigen, floralen Aromen ist der wahnsinnig nett und lieblich in der Nase. Hat für mich definitiv nichts irgendwie mit dem Gedanken an Bourbon zu tun. Und geschmacklich würde ich den eigentlich auch nicht in die Richtung einordnen.
Okay, interessant. So, dann gehen wir ganz kurz jetzt hier zu diesem Verband Deutscher Whiskybrenner. Denn jedes Mal wollen wir ein bisschen Hintergrundinformationen zu irgendeinem Thema jetzt hier geben. Und ich fand das ganz gut, wenn wir da darüber reden. Denn deutscher Whisky ist am Kommen und viele Leute haben sich denn da zusammengeschlossen. Ich gehe ganz kurz ein bisschen in die Geschichte. 2011 gab es ein Blindverkostung im Rahmen denn von der Interwhisky in Frankfurt. Und Erfahrungen unter diesen deutschen Whiskybrenner wurden ausgetauscht und heraus entstand später auch dieser Wunsch von einem gemeinsamen Verbandes. Wir haben auch den Scotch Whisky Association, wir haben auch in Amerika eine Vereinigung, Irish Whisky Association, warum nicht auch ein deutscher Whiskybrennerverband? Und das ist etwas, was ganz wichtig dabei ist. Du hast heute, glaube ich, sogar auch mit der Präsidentin davon damit geschnackt, oder?
Ja, ganz genau. Mit der lieben Michaela hatte ich heute Kontakt und habe sie einfach nur ein ganz kleines bisschen interviewt, weil natürlich kenne ich den Verband schon. Ich habe davon schon gehört. Ich habe schon mit vielen, vielen ja, Mitgliedern des Verbandes Kontakt gehabt und kenne auch viele sehr gut, aber halt den Verband an sich hatte ich noch nicht zu 100% auf dem Schirm, wobei die ja immer wieder auch auf den Messen unterwegs sind. Also man kann beim Verband der deutschen Whiskybrenner auch wirklich auf Messen alle Produkte der Mitglieder verkosten. Das finde ich eigentlich ganz interessant und ich finde es auch schön, dass das so ein bisschen so ein Teamplayer-Ding ist, trotzdem es auf ja, freie Marktwirtschaft ja im Prinzip hinweist, was dort abläuft, haben wir hier einen Zusammenschluss von aktuell 48 Brennereien und alle arbeiten hier im Prinzip Hand in Hand und möchten gemeinsam dieses große Thema, wie unser Ziel es hier ja auch ist, den deutschen Whisky zu pushen und einfach aus dem Schattendasein hervorzuholen. Da arbeiten die sehr, sehr gut zusammen und das ist, finde ich, auch ein Novum. Wo gibt es das sonst so, dass 48 Marken gemeinsam dran arbeiten, dass ihre Produkte ihre Produktkategorie stärker akzeptiert wird. Also das finde ich echt gigantisch. Und Michaela hat mir da auch gesagt, dass die im Verband extrem viel Austausch untereinander tätigen, dass das schon eher so eine Whisky-Community ist, als dass es irgendwie fachlich irgendwie ein Verband wäre.
Sehr schön. Also ein Whisky-Brenner-Community denn da, ja? Also, um dabei zu sein, muss man auch garantieren, dass tatsächlich alles, was man produziert, ist natürlich diese Getreidedestillat in Deutschland. Das heißt, in Deutschland geläutert, in Deutschland gemaischt, in Deutschland vergoren, destilliert und gelagert werden. Also wegen Abfüllung steht nicht da drauf. Aber im Grunde haben jetzt hier dieser Verband Deutscher Whiskybrenner noch strengere Voraussetzungen als die EU-Spirituosenverordnung vorgibt. Das finde ich echt interessant. Und die wollen Unterstützung geben bei Zollformalitäten, also immer wieder das große Problem, was man hat. Also auch diese Branchenfachwissen weitergeben. Die haben auch Reisen gemacht, schon gemeinsam nach Spanien. Deshalb gibt es eine Flut momentan von PX-Fässern und Oloroso-Fässern. Haben die Bodegen für ein paar Jahre da tatsächlich besucht. Qualitätsrichtlinien sind sehr wichtig. Die haben gemeinsame Workshops und die besuchen auch natürlich auch verschiedene Cooperages, also Kupfereien und so weiter im In- und Ausland. Also Wahnsinn, was sie da einfach da anbieten und wollen. Und auch mit der Politik, wenn jetzt hier ein Verband von 48 Personen redet, hört man als Politiker eher hin als eine einzige Distillerie denn vor Ort. Und das kann auch manchmal auch eine große Hilfe sein.
Absolut. Und im Prinzip, wie du schon richtig sagtest, also EU-Spirituosenverordnung, also sprich alles, was Schottland im Prinzip schon einhält, haben wir, ganz typisch deutsch vielleicht auch ein bisschen, noch etwas enger geschnürt und eben noch ein paar Regeln on top gesetzt. Und da gibt es unter anderem noch, dass nicht koloriert werden darf und auch nicht über 94% destilliert werden darf. Das sind ja auch ein paar solcher Dinge, die ein gewisses Qualitätsmerkmal dann darstellen. Und aktuell wird einem Siegel gearbeitet. Es gibt dann wirklich für diese Produkte ein Qualitätssiegel, was nach der Güte des Whiskybrennerverbandes dann im Prinzip ja, hergestellt wurde. Und das finde ich super interessant, vor allem jetzt aktueller Markt hier in Deutschland. Es verändert sich ja alles so wahnsinnig schnell. Ja, das hat nichts mehr mit wie in Schottland zu tun. Wir haben ja da mehrere Generationen Wissen, Erfahrung, teilweise auch Historien, die ja hunderte Jahre zurückgehen. Und hier in Deutschland haben wir studierte Brennmeister und haben aber auch irgendwie Quereinsteiger, Gas-Wasser-Installateure, die in Deutschland Whisky machen und die in Deutschland vor allem guten Whisky machen. Und das muss man ja auch in irgendeiner Form dann kundtun. Und da ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr vor 10 Jahren, 20 Jahren mal deutschen Whisky probiert habt, das ist nicht der deutsche Whisky, weil den deutschen Whisky gibt es noch nicht. Ja, ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn deutscher Whisky draufsteht oder Whisky aus Deutschland, dass ich dann immer noch das gleiche Geschmacksspektrum bekomme wie vor 10, 20 Jahren. Und auch unter den Destillerien haben wir schon so wahnsinnige Unterschiede, weil alle so wahnsinnig kreativ ja auch sind. Ja, da gibt es so viele schöne Abfüllungen, die wirklich sehr kreativ hergestellt werden. Wenn man nur an die Kastanienfässer denkt oder eben die verschiedenen Wettings, an die sich eventuell eine große Destillerie aufgrund der Menge gar nicht rantraut, was hier einfach mal im Kleinen probiert wird. Deshalb gebt diesen Brennereien eine Chance, probiert das, geht auf die Tastings mit deutschen Whiskys und ganz wichtig eigentlich auch, ich sehe das ab und zu, wie ganz stiefmütterlich die deutschen Ecken auf den Whiskymessen gemieden werden. Leute, ihr kennt eure Schotten doch schon. Wieso müsst ihr den 100. Islay probieren auf der Messe? Probiert doch einfach mal einen deutschen Whisky auf der Messe und lasst euch mal überraschen und vor allem begeistern, weil gerade an den Ständen habt ihr ganz oft die Master Distiller mit dabei, ihr habt die Besitzer mit dabei, die euch so dermaßen aus dem Nähkästchen plaudern können, das kann euch kein Marketingmann auf der Messe auf der ganzen Welt so liefern wie die. Und wenn man dann noch die Augen glitzern sieht dazu und das Funkeln, wie die für ihr Produkt brennen, gibt es für mich eigentlich keinen Weg dran vorbei, auch einen, zwei oder auch drei deutsche Whiskys auf den Messen einfach mal mitzunehmen, zu probieren und ja, mich begeistern zu lassen. Und ob das funktioniert, also ich sitze zumindest mal hier und mache mit dir einen.
Ich würde sagen, wir sind dabei, diese Produkte gerade jetzt hier ein bisschen anzupreisen und einfach mal ein bisschen mehr publik zu machen. Dafür haben wir das dann da. Nun, wir haben keine offizielle Verbindung hier zum Verband Deutsche Whiskybrenner, sondern wir machen das buchstäblich jetzt hier in unserer Freizeit und uns gefällt das ganz gut. Noch zwei, drei Sätze hier zu für diesen Verband. Also im praktisch November, Dezember war das auf der Interwhisky 2011, haben diese ersten Gespräche stattgefunden. Am September 2012 gab es tatsächlich diese Gründung als e.V. Da war der Präsident Hans-Gerhard Fink, also vielleicht kennen wir schon Finch. Und dann ein Jahr später fingen diese Whisky-Messen Auftritte dann damit auch an, bis die heute. Und dann haben wir tatsächlich diese Idee, was sie hatten, da zum ersten Mal im Juni 2017, Tag des deutschen Whiskys. Jedes Jahr, der letztes Juni-Wochenende, wird in verschiedene Brennereien in Deutschland Tastings und Open Door Days und offene Türen und so weiter einfach richtig schön. Natürlich Corona einen Strich durch die Rechnung praktisch zweimal gebracht, aber das ist auch interessant. Es gab tatsächlich seit 2017 auch Corona-bedingt online zweimal tatsächlich jetzt hier in Wuppertal der erste deutsche Whisky-Messe. Also ich freue mich, dass es hoffentlich 2022 wieder sein wird. Und seit 2018 ist tatsächlich Michaela Habel jetzt auch unser Präsident und der Severin Simon ist der Vizepräsident. Nur um ein paar Name-Dropping hier machen zu können.
Und auch da natürlich haben wir dann zwei sehr junge Vertreter aus der Zunft der deutschen Whiskybrenner. Und ebenso gibt es auch, ich weiß nicht, wie alt der Älteste ist, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass da wahrscheinlich 50 Jahre fast dazwischen liegen könnten zwischen den jüngsten und den ältesten Brennern. Ja, und um den Kreis hier in unserem Thema wieder zu schließen, unser erster Whisky von Schliers ganz am Anfang. Das war damals 2007 die erste reine Whisky-Brennerei hier in Deutschland. Und somit kann man sehen, wir sprechen hier von 2007. Ja, also ihr könnt einfach auch nicht fordern, dass der deutsche Whisky 40 Jahre alt abgefüllt werden muss, wenn es den einfach noch gar nicht so lange gibt. Deshalb probiert und lasst euch überraschen. Wirklich, lasst euch überraschen.
Super. Also wir sind jetzt am Ende von unserem ersten Podcast. Also ich freue mich sehr, dass wir diesen Zeit hier zusammen hatten, Marc. Wir werden einmal im Monat das machen, immer um die 30, vielleicht 35 Minuten, je nachdem, wie lange wir hier reden. Unser Thema dann für November wird sein besuchbare Destillen. Also das finde ich einfach ein toller Vorschlag von dir, denn ich habe einige besucht und muss noch einige besuchen, du glaube ich auch. Und vielleicht, wenn wir nicht nach Schottland hinkommen, so einfach wie es mal war, ist es vielleicht eine gute Idee, eine Distillerie in Deutschland zu besuchen.
Genau.
So, vielen Dank fürs Zuhören. Whisky Jason hier gemeinsam mit.
Mark von Alles rund um Whisky. Ich wünsche euch viel Spaß mit unseren Podcasts, die in Zukunft folgen, und viel Genuss mit unseren deutschen Whiskys. Macht's gut.
Ciao.